Inside Lab Folge 1. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Labor Inside. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung her seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf ein bisschen etwas über Laborwerte erzählen. Im Namen des Labors AD-Facharztteams und vor allem auch über Dinge, die vielleicht nicht so im Lehrbuch stehen, wie sie eigentlich wichtig sind in der Praxis. Und heute möchte ich euch ein medizinisches Fachgebiet vorstellen, das eigentlich keiner kennt und jeder braucht, die Labormedizin. Doch zuvor noch bitte eine kleine Werbung und natürlich die Interessenskonflikte, die ich immer angeben möchte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Patienten das gesamte Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können, zu einer bestmöglichen Qualität und dass wir Menschen immer den richtigen Wert liefern wollen. Als Facharzt in diesem Labor verdiene ich natürlich auch meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Werbung Ende. Labormedizin selbst ist ein junges Fach, das ist erst 1969 in Österreich sozusagen gesetzlich festgelegt wurde. Früher war das mehr oder weniger ein ungeregeltes Fach, das waren Internisten, die sich damit beschäftigt haben. Was machen Labormediziner? Wir beschäftigen uns mit der Analyse von all dem, was grauslich ist, nämlich von Körperflüssigkeiten, also Blut, Harn und Stuhl und was sich alles sonst noch in Röhrchen abfüllen lässt. Das klingt natürlich etwas ekelig, hat aber trotzdem eine jahrtausendelange Tradition. Im 2. Jahrhundert nach Christus veröffentlichte der römische Arzt Galen seine Humoralpathologie. Das ist das erste große Medizinwerk mit einem eher philosophischen Hintergrund. Nach diesem Werk wurde jede Erkrankung durch ein Ungleichgewicht der vier Säfte, nämlich Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle sozusagen, verursacht. Dementsprechend versuchte man dieses Ungleichgewicht im Harn zu diagnostizieren. Viel mehr andere Möglichkeiten gab es damals noch nicht. Im Gegensatz zum Beispiel zur chinesischen Medizin, die auch die Pulsdiagnostik oder die Zungendiagnostik da eingebaut hat. Und damit war die Harnbeschau geboren. Das war das zentrale Diagnosetool der Ärzte bis ins 19. Jahrhundert. Also fast 2000 Jahre lang haben die Ärzte durch Harnbeschau Krankheiten diagnostiziert. Daher ist auch das Harnbeschauglas, die Matula, mehr oder weniger das Statussymbol der Ärzte gewesen. Das heißt, man hat einen Arzt auf Abbildern immer erkannt, dass er mit Harnbeschauglas spazieren gegangen ist und dort auch eine Harnbeschau gemacht hat. Selbstverständlich hat er auch den Geruch und Geschmack getestet. Auch das war bis zum 19. Jahrhundert die Standarddiagnose für Zuckerkrankheit, ob der Harn vielleicht süß schmeckt. Eine eher eklige Geschichte. Und ein kleiner Exkurs. Die Vier-Säfte-Lehre war eigentlich mehr oder weniger ein religiöses Dogma in der Medizin, das nicht hinterfragt wurde. Und die hat auch leider Millionen Menschen das Leben gekostet durch Aderlässe. Die hat man einfach gemacht, um die Säfte wieder in Schwung zu bringen. Meistens wurden dadurch nur die Patienten mit Schwung zum Friedhof befördert. Ob Mozart seine Lungenentzündung überlebt hätte, wissen wir nicht. Aber der vierte Aderlass in 24 Stunden mit je einem Liter Blut war dann doch etwas viel. Insgesamt hat der Mensch nämlich nur 5 Liter Blut, also da war Mozart schon ziemlich ausgeleert. Und wie ging es weiter in der Geschichte der Labormedizin? 1965 wurde das erste funktionstüchtige Mikroskop durch Anton van Leeuwenhoek sozusagen konstruiert und danach hat es noch fast 200 Jahre gedauert, bis die Mikroskopie so vom Zeitvertreib für Reiche zu einer modernen Mikrobiologie und zu einem modernen Forschungstool geworden ist. Im Rokoko war es zum Beispiel ein Gesellschaftsspiel, ein Mikroskop sozusagen Eiterwürmer anzuschauen. Das heißt, man hat im Eiter von Erkrankten so lustige Tierchen gesehen, die sich bewegt haben. Es dürften noch keine Bakterien gewesen sein, sondern wahrscheinlich weiße Blutkörperchen, die diese Bakterien gerade gefressen haben und sich da bewegt haben. Und vor den Ideen des deutschen Anatoms Jakob Henle, 1839, war man eigentlich nicht der Meinung, dass Mikroorganismen beispielsweise Krankheiten auslösen können. Man war eher der Meinung, dass das durch Dämpfe, sozusagen sogenannte Miasmen entsteht, also schlechte Luft, die diese Krankheiten verursacht haben. Daher stammt auch der Name für Malaria. Malaria heißt auf Deutsch schlechte Luft. Und das bedeutet natürlich, dass es solche Dinge wie Ansteckung damals irgendwie undenkbar war. Spannenderweise waren die Quarantänevorschriften ganz anders, weil da hat man sehr wohl gewusst, dass man sich von anderen Leuten anstecken kann. Und berühmt wurde damit nicht der Jakob Henle, sondern sein Schüler Robert Koch, der nebenbei auch die Erfindung einer Frau seines Arbeitskollegen geklaut hat. Fanny Hesse schlug 1881 vor, die ersten Agarplatten zu verwenden zur Bakterienkultur. Vorher hat Robert Koch Gelatine verwendet. Gelatine, wir wissen, wenn man das bebrüten muss, eine Bakterienkultur bei 37 Grad wird flüssig. Da kann man dann nicht mehr viel sehen von der Kultur, der war etwas unglücklich. Mit der Agarplatte hat das herrlich funktioniert und das hat ihn auch dann ermöglicht, das Tuberkelbacillus zu identifizieren. Und ohne Fanny Hesses Idee hätte Robert Koch nie seine Forschungen dazu machen können. Diesen Punkt hat er allerdings dann auch in seiner Nobelpreisrede diskret verschwiegen, so wie die Leistung einiger Frauen sozusagen in der Wissenschaft manchmal sehr vernachlässigt wurde oder nicht entsprechend gewürdigt wurde. Gleichzeitig kamen auch die ersten chemischen Analysen für Zucker und Harnstoff auf. Speziell Zucker war ein Thema, nachdem die Ärzte ja vorher standardmäßig den Urin kosten mussten ihrer Patienten. Und es wurde sogar in Berlin ein Lehrstuhl für klinische Chemie eingerichtet. Und bis in die 1970er Jahre war das eine relativ aufwendige Geschichte. Jede Blutanalyse wurde einzeln mit Handarbeit gemacht, hat natürlich Unmengen von Blut gebraucht, Zeit gekostet und Handarbeit. Und das hat sich erst mit dem Aufkommen der ersten Autoanalyser geändert und auch gleichzeitig der Erfindung der Radioimmunassays durch Rosalind Jarloff. Damit konnte man zum ersten Mal Hormone bestimmen. Nur zum Vergleich, vor Erfindung dieser Radioimmunassays hat man zum Beispiel Schwangerschaftstests dadurch durchgeführt, dass man den Urin der Schwangeren auf Frösche getropft hat und geschaut hat, ob die dann ableichen. Mit dem Test war das natürlich etwas einfacher. Dafür erhielt sie auch 1977 den Nobelpreis. Und wenig später hat sich Kyle Mullis von seiner Freundin getrennt und hat das einzig Vernünftige gemacht, am Wochenende ist surfen gegangen und in der langen Autofahrt hat er 1983 die Polymerase-Kettenreaktion mehr oder weniger entwickelt, als Gedankenexperiment, wie er zu seinem Lieblingsstrand gefahren ist, surfen. Und spätestens seit Corona wissen wir, dass die PCR die genetische und die Virusdiagnostik mehr oder weniger revolutioniert hat und das vermutlich noch massiv ändern wird. Was macht die Labormedizin heute? Ohne Labor ist eine moderne Medizin fast nicht mehr möglich. Ihr wisst, bevor ein Patient sozusagen eine Therapie bekommt, sollte man zumindest wissen, was er hat, also eine Diagnose stellen. Und bei ca. 60% der Diagnosen werden Laborbefunde entweder als Hilfsbefund oder sonstige Dinge benötigt. Umgekehrt muss man sagen, Labordiagnosen kosten natürlich Geld. Im Vergleich zu den Gesamtkosten sind die Kosten aber relativ gering. Im Spital wissen wir, das Labor selbst macht nur 2% der Gesamtkosten des Spitals aus, also in etwa ein bisschen weniger als die Spitalsküche braucht. Trotzdem braucht quasi jede Abteilung und jede Disziplin Labore. Und jeder von uns hat wahrscheinlich schon die eine oder andere Laboranalyse gemacht und ist dann natürlich auch Experte, was da alles passieren kann. Und wofür macht man überhaupt Labortests? Wenn man einen Verdacht hat, kann man diesen Verdacht der Diagnose beweisen oder widerlegen. Beispielsweise, wenn ein Patient eine Entzündung hat, interessiert es den Arzt, ist das eine Entzündung, die vor allem durch Bakterien hervorgerufen wird? Dazu macht er einen Entzündungsmarker, das sogenannte C-reaktive Protein. Wenn das erhöht ist, spricht das sehr wohl für eine bakterielle Entzündung. Und wie wir wissen, gibt es da eine ganz gute Behandlung. Wenn das CRP niedrig erhöht ist oder noch normal ist, dann ist es meistens ein Virusinfekt und man braucht keine Antibiotika. Allein mit diesem Test könnte man auch 40% der Antibiotika zum Beispiel in der Allgemeinmedizinpraxis einsparen, wenn der sozusagen verfügbar ist und in der Ordination gleich gemacht werden kann. Wofür macht man noch Labortests? Wenn Sie eine Therapie machen, wollen Sie natürlich den Verlauf wissen. Jeder Zuckerkranke kennt das, der muss alle halben Jahre ins Labor zur Kontrolle. Und da wird der Langzeitzucker gemessen, der sogenannte H1C, wie weit das Ganze funktioniert, weil er Zuckerkranke erhöhte Blutzuckerspiegel haben. Auch zur Früherkennung von Komplikationen bei Therapien oder bei Erkrankungen brauche ich immer Labortests. Meistens eine der Frühkomplikationen ist zum Beispiel, dass es zu Leberschäden kommt. Und wenn die Leberschäden sozusagen im Labor anschlagen, kann ich rechtzeitig gegensteuern. Ein zweiter Riesenpunkt ist natürlich die Vorsorge, bevor eine Erkrankung entsteht. Es gibt die Möglichkeit einer Vorsorgeuntersuchung bei der Sozialversicherung. Da werden häufige Erkrankungen sozusagen getestet oder hohe Risikofaktoren, wie zum Beispiel erhöhter Blutzuckerspiegel oder auch erhöhter Cholesterinspiegel. Wichtig ist, eine gezielte Vorsorge macht nur dann Sinn, wenn die Erkrankung häufig ist und gut behandelbar ist. Seltene Erkrankungen kann man in diesen Vorsorgeuntersuchungen sehr schwer erkennen. Warum? Das wird eine eigene Folge über den Fluch des englischen Geistlichen John Bays. Schwierig wird es, wenn man sozusagen einmal versucht, alles zu testen. Und das ist ein bisschen auch der Wunsch jetzt heute. Wenn man sagt, ich möchte alles wissen, je mehr Tests ich mache, desto mehr Ergebnisse bekomme ich. Natürlich steigt auch damit das Risiko sozusagen eines falsch positiven Befunds und damit kann ich auch in die Irre geführt werden. Auch das wird Thema von Folgen sein in der Zukunft. Was macht der Labormediziner dabei? Naja, er hilft, die richtigen Labortests zu finden. Er berät Ärzte und Patienten. Eines meiner Lieblingsbeispiele sind sozusagen, pro Woche haben wir ca. 3 hysterische Anrufe, meistens von Patienten, die glauben, sie haben eine Leukämie bekommen. Was ist passiert? Sie haben einen Vitamin B12-Spiegel bestimmt, der war erhöht. Und wenn man bei Dr. Google Vitamin B12-Spiegel erhöht eingibt, steht als erste Diagnose Leukämie. Es stimmt, dass einige seltene Formen hämatologischer Erkrankungen leicht erhöhte Vitamin B12-Spiegel haben, aber das sind immer Menschen, die krank sind und gleichzeitig ein sehr auffälliges Blutbild haben. Bei einem Gesunden ist ein erhöhter Vitamin B12-Spiegel harmlos und fast immer auf eine Überdosierung von Energy-Drinks zurückzuführen. Energy-Drinks enthalten nämlich große Mengen Vitamin B12. Ob das gut oder schlecht ist, ist wahrscheinlich Sache der Ernährungsexperten. Da muss ich gestehen, als Laborspezialist kenne ich mich nicht aus. Was machen wir noch? Wir versuchen sozusagen, die richtigen Labortests zu finden, sie zu etablieren, zu schauen, dass keine Fehler passieren. Und natürlich passieren überall Fehler, auch im Labor. Und die versuchen wir aufzuspüren und zu vermeiden. Und wir versuchen sozusagen, die Werte gemeinsam mit dem Arzt in den richtigen Kontext zu bringen, damit der rasch zu seiner Diagnose kommt. Und ich möchte euch hier in diesem Podcast in die bunte Welt der Labormedizin einführen und auch Geschichten über Laboranalysen und die Interpretation erzählen, wo man auch in die Irre geführt werden kann und welche Einflussfaktoren es gibt. Und wichtig sind mir vor allem die Dinge, die nicht im Lehrbuch stehen, wie zum Beispiel Vitamin B12 oder die Frage, warum Bodybuilder immer so schlechte Nierenwerte haben. Das liegt vor allem auch daran, dass sie sehr viele Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, die einfach die Messung der Nierenwerte beeinflussen. Auch das sollte man bedenken, wenn man sozusagen die Werte dann interpretiert, immer auch im Kontext mit dem Patienten anschauen, ob das sozusagen auch dazu passt. Und zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und den Podcast abonniert. Und natürlich freue ich mich auf eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit hilft auch die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, dann empfehlt ihn einfach jemandem, den ihr nicht mögt. Auch damit wäre uns geholfen. Und wir Labormediziner wissen natürlich immer alles besser, aber wir wissen nicht alles. Daher freue ich mich auch natürlich über Korrekturen, Verbesserungsvorschläge, aber auch über Themenvorschläge. Bitte per E-Mail an feedback@laborakademie.at und vielleicht kann ich einen oder anderen eure Themenvorschläge in der nächsten Folge sozusagen dann mit euch besprechen. Und natürlich bemühe ich mich, den aktuellen Stand der Wissenschaft zu präsentieren. Das bedeutet aber auch, dass wir versuchen, Fakten und Meinungen voneinander zu trennen und auch persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen. Sollte ich das einmal übersehen, bitte weist mich darauf hin. Und natürlich, bitte beachtet auch, medizinische Wissenschaft ist etwas, das ist nicht geradlinig. Menschen, die immer nur die Wahrheit wissen, sind möglicherweise keine Ärzte, sondern vielleicht Juristen oder Religionsgründer. Wissenschaft besteht immer aus Versuch und Irrtum. Und natürlich können sich Erkenntnisse auch ändern, wie wir wissen. Auch die Geschichte zeigt, dass es leider die Irrtümer überwiegen und die richtigen Dinge sozusagen immer eine gewisse Zeit brauchen. Das heißt, im Laufe der Zeit kann sich natürlich der Stand der Wissenschaft ändern. Wir haben beispielsweise heute Februar 2026. Wie das in 10 Jahren ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das wissen die wenigsten. Und bitte beachtet auch, dass wir Labormediziner ein bisschen eine einfachere Sicht auf die Welt haben. Das ist kein Wunder. Ich meine, unsere Patienten haben fast immer nur 16 mm Durchmesser, sind Blutröhrchen und sprechen nicht zurück. Das heißt, wir glauben auch, dass wir alle Erkrankungen aus dem Blut diagnostizieren können. Jeder Arzt, der mit Patienten zu tun hat, wird uns da hoffentlich widersprechen und weiß, dass ein Patient aus mehr besteht als nur aus Laborwerten. Und dieser Podcast kann natürlich auch kein ärztliches Gespräch oder eine Ordination mit eurer Hausärztin oder eurem Hausarzt ersetzen. Immerhin kennt ihr euch seit Jahren und zwar als Ganzes und als ganzen Menschen und nicht nur aufgrund eines Laborwertes. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. In Folge 2 geht es dann um die Cholesterinbestimmung und vor allem, was beim Cholesterin nicht so im Lehrbuch steht, aber trotzdem wichtig ist für die tägliche Praxis. Herzlichen Dank.